herzlich willkommen zur dritten Staffel ZIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast des Zeitverlags. Wir sprechen hier mit Frauen, die Forschung gestalten, Debatten anstoßen und den Blick auf unsere Welt erweitern. ZIA ist unser Wissenschaftlerinnen-Fellowship, in dem wir hier gemeinsam ihre Forschung sichtbar machen wollen. Bunt und quer durch alle Disziplinen, aber natürlich immer wissenschafts- und evidenzbasiert und vor allem für all diejenigen, die sich für die Forschung, aber auch die Köpfe dahinter und deren Wege in die Wissenschaft interessieren. Mein Name ist Hannah Brunner, ich bin Ihre Gastgeberin und gemeinsam wollen wir in spannende Geschichten eintauchen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute freue ich mich über eine ganz besondere Wissenschaftlerin, Maria Luise da Costa Zemsch. Liebe Luise, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, liebe Hannah, und danke, dass ich da sein kann.
Als erstes wollen wir dich einmal kennenlernen. Wer bist du und was machst du? Also an welcher Institution bist du? Was ist dein Forschungsgebiet?
Ich heiße Maria Luise da Costa Zemsch. Und ich promoviere zurzeit am Berlin Institute of Health. Das ist ein Forschungsinstitut der Charité. Und mein Forschungsfeld heißt Computational Neuroscience. Und das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften und Informatik.
Mhm. Spannend. Und wie bist du dazu gekommen? Bist du Informatikerin ursprünglich?
Genau, ich habe eigentlich mit Biologie angefangen, habe dann gemerkt, dass mir Mathematik aber mehr liegt, beziehungsweise das logische Denken mehr Spaß macht und bin während meines Masters dann in Richtung Computer Science gewechselt.
Ah ja, spannend. Und was hat dich dann an deinem jetzigen Forschungsfeld fasziniert?
Ich würde sagen, das menschliche Gehirn beziehungsweise die menschliche Psyche hat mich schon immer sehr fasziniert. Ich finde es enorm spannend zu sehen, dass ein so kleines Organ wie das Gehirn, so groß wie so ein kleiner Blumenkohl, mehr Power hat als jeder Supercomputer auf dieser Welt. Mhm. Und dass wir trotzdem noch nichts davon verstehen.
Das klingt tatsächlich begeisternd. Und was genau erforschst du jetzt am Gehirn?
Ich suche nach schnellen Helfern gegen Depressionen, wie zum Beispiel Ketamin. Und mir ist es dabei ein ganz besonderes persönliches Anliegen, dass wir personalisierte Therapien entwickeln, die individuell auf die Bedürfnisse von einzelnen Menschen eingehen. Und dass wir dabei auch Rücksicht auf sensible Variablen nehmen, wie zum Beispiel das Geschlecht.
Mhm. Und wenn man jetzt nochmal auf deine wissenschaftliche Laufbahn bisher so schaut, was war da aus deiner Sicht der überraschendste Moment vielleicht?
Ich würde sagen, der überraschendste Moment war immer, dass die Sachen, die ich mir vorgenommen habe oder Dinge, wo ich dachte, ja, das liegt mir, am Ende gar nicht das war, was mich so fasziniert hat. Und ich Dinge am coolsten und spannendsten fand, wo ich dann auch richtig gut war, wo ich davor gar nicht dachte, dass das mein Gebiet sein wird, wie zum Beispiel Mathematik oder Informatik.
Mhm. Das ist ja schon mal ganz gut für all diejenigen, die jetzt vielleicht auch so zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen und denken, oh, ich muss mich jetzt festlegen, und du ja eigentlich zeigst, man kann sich auch überraschen lassen oder auch ja Dinge machen, die man sich vielleicht erstmal gar nicht so zugetraut hat vielleicht auch oder die man gar nicht so spannend fand ursprünglich mal. Wenn du jetzt aber deine Forschung vielleicht mal in einem einzigen Satz für ja NichtwissenschaftlerInnen oder auch vielleicht Menschen, die mit Wissenschaft nicht mehr zu tun haben, als zu wissen, ja, das findet irgendwie an der Uni oder an der Hochschule statt. Wie würde dein Satz lauten?
Ich schaue mir an, wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie bestimmte Medikamenten diese Gehirnfunktionalität verändern, um zu sehen, welche Therapien am bestmöglichsten helfen können.
Das ist ja was, was tatsächlich den Alltag von vielen auch beeinflusst. War das für dich wichtig, dass du an Forschung unterwegs bist, die auch unmittelbar Einfluss hat?
Ja, also was für mich vor allem wichtig ist, ist, dass meine Forschung einen positiven Mehrwert für die Gesellschaft oder für die Menschen hat. Und da ist natürlich Medizin schon mal ein guter Ansatzpunkt. Mhm. Und jetzt vor allem auch nach der Corona-Pandemie, also während der Corona-Pandemie hatte ich ja meine Masterarbeit, dementsprechend war das auch sehr leitweisend für meinen PhD danach, gab es ja einen enormen Anstieg an psychischen Erkrankungen, beziehungsweise die Menschen sind mehr in die Öffentlichkeit gegangen, beziehungsweise haben sich Therapien gesucht. Und da ist es mir ein Herzensprojekt geworden, dass ich an dieser Stelle ansetze und da hoffentlich den Menschen helfen kann.
Und wie erreichst du Menschen außerhalb der Wissenschaft mit deiner Forschung? Also trägst du die nach außen? Gibt es da Formate?
Ich mache es auf zwei Wegen. Auf dem einen Weg, wo ich eher die Forschung, aber nicht mich als Person in die Öffentlichkeit trage, ist, dass ich im Kontakt mit anderen Forschungsinstituten bin und Kliniken, die eben genau diese Therapien durchführen, an denen ich forsche, und versuche da dann auch im Austausch mit den Patientinnen und den Ärztinnen zu sein. Und der andere Weg ist, aber da muss ich noch mein genaues Medium finden, das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, ist eben Wissenschaftskommunikation, wo ich jetzt an ein paar Podcasts teilgenommen habe oder auch ein Science Slam jetzt in Planung ist.
Ja, super. Und wenn du mal andere junge Frauen dir anschaust, die jetzt vielleicht gerade überlegen, in die Wissenschaft zu gehen, was würdest du denen mitgeben?
Ich würde vor allem zuerst versuchen, deren Selbstvertrauen zu stärken. Und ihnen zu sagen, dass sie auf sich vertrauen können. Und wenn es ein Gebiet gibt, wo sie Spaß dran haben und wo sie gut drin sind, dann sollen sie sich von niemandem sagen lassen, dass das kein Gebiet ist, wo sie reingehen sollten. Ich würde ihnen aber auch klar machen, dass das System manchmal nicht für sie selber gebaut ist und dass sie sich davon aber nicht entmutigen lassen sollten. Denn wir brauchen genau solche junge Frauen jetzt in der Wissenschaft, die das System stärken und deren Perspektive mit einbringen.
Gibt es da Beispiele, wo du sagst, ja, da ist das System vielleicht nicht unbedingt für Wissenschaftlerinnen gebaut?
Es gibt diverse. Eins, wo ich vor allem drauf eingehen würde, wäre die Evaluierung von Leistungen, zum Beispiel, die sehr viel auf Zitieren beruht, also wie oft ein Paper von jemandem gelesen wird und weiterempfohlen wird sozusagen. Und das ist schon eine Domäne, wo sehr stark weiße Männer dominieren und dementsprechend vor allem Personen der BIPOC-Community oder eben auch Frauen unter den Tisch gefallen.
Ja, und wenn man diese Dinge reflektiert, dann kann man ja vielleicht auch anders damit umgehen und ist nicht so überrascht. Insofern ist das ein guter Hinweis. Wie kann vielleicht auch ja eine Hochschule, eine Universität oder auch eine Forschungseinrichtung, wie jetzt auch die Charité, die Rolle von Forscherinnen sichtbarer machen oder auch stärken? Hast du da eine Idee?
Ich glaube, dass sie sehr viel Einfluss darauf nehmen könnten, einerseits durch Aufklärung und Weiterbildung und auf der anderen Seite eben durch Sichtbarkeit, wie du schon meintest. Und da glaube ich, sind solche kleinen Sachen wie ein Post auf Social Media, um eine Frau mal in der Öffentlichkeit zu zeigen oder einen kurzen Artikel über ein neu veröffentlichtes Paper von einer Frau im Newsletter zu vermarkten, Frauen als Moderatorinnen einzuladen oder bei Talks aufzupassen, dass da die Gender Ratio ungefähr gleich bleibt. Das sind, glaube ich, Dinge, wo man mit wenig Arbeit Einfluss einnehmen kann.
Wenig Ressource, viel Einfluss. Das sind ja immer die allerbesten Dinge an der Stelle. Was machst du so, wenn du nicht forschst? Womit beschäftigst du dich? Gibt's das überhaupt in deiner Karrierephase?
Ja, das gibt's schon. Also Feminismus ist ein sehr großes Projekt bei mir. Das versuche ich auch auf Arbeit mit einzubauen, versuche aber dann auch in der Freizeit Zeit dafür zu widmen. Ich brauche aber auch, um den ganzen kognitiven Load irgendwie auszugleichen, sehr viel Sport. Dann kann ich mich nämlich physisch bewegen und meinen Kopf kann ich dabei ausschalten. Das tut mir auch ganz gut. Und ab und zu mal Pausen in der Natur, das brauche ich auch.
Das ist der Rat der Expertin aus dem Bereich der Neurowissenschaften. Ich glaube, den können sich viele ForscherInnen so direkt einfach mal ins Notizbuch schreiben. Was nimmst du aus deinem Jahr jetzt als CIA Fellow mit? Du bist jetzt schon fast am Ende. Also wir nehmen auf Mitte August hier in Hamburg gerade. Und was nimmst du jetzt aus dem Jahr CIA Fellowship mit?
Also vor allem, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist, das vor allem dich motiviert und inspiriert und supportet, wenn du mal eine nicht ganz so gute Phase hast. Ich nehme aber auch bestimmte Sätze wahr, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, die Frauen häufig sagen, wo ich dann nach mehreren Reflexionen auch gemerkt habe, dass die mir auch manchmal durch den Kopf geistern und ich dementsprechend gemerkt habe, dass das ein gesellschaftliches Muster ist, das auf mich draufgelegt wurde, das ich jetzt aktiv durchbrechen kann. Und da bin ich dem CIA Fellowship sehr dankbar, dass sie mich da darauf aufmerksam gemacht haben.
Vielen Dank. Wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge. Wer aber mehr von dir wissen will, wer von deiner Forschung mehr wissen will, findet das tatsächlich natürlich. Es gibt ein paar Podcasts. Wenn man dich googelt, findet man die auch. Das ist aber auch eine Website. Da findet man auch Informationen und hier in den Shownotes werden wir das alles auch zusammentragen. Ich sage immer, wer eine Expertin sucht, hier haben wir sie. Also auch jederzeit für Anfragen anderer Medien. Meldet euch, wir stellen den Kontakt sehr gerne her. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg jetzt erstmal zum Ende deiner PhD-Zeit hin und bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören und hoffe auch, deine Forschung findet tolle Ergebnisse, um vielen Menschen zu helfen, liebe Luise.
Vielen lieben Dank.
Das war CIA Audible Women in Science and Humanities. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, jetzt auch dieser dritten Staffel, abonnieren Sie den Podcast, empfehlen Sie uns gerne weiter. Alle Informationen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.